Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Search Effect Podcasts, deinem Podcast rund um die Suchmaschinenoptimierung. Wie üblich mit mir, Jonas Tietgen, und mir gegenüber der Yannick Schubert. Moin.
Moin, Jonas Tietgen.
Moin, Yannick Schubert. Wird das jetzt unser neues Ding, dass wir uns immer mit Vor- und Nachnamen begrüßen?
Ja, ich finde, eigentlich kann man ja sagen, ja komm, egal, der Nachname.
Ja, wir können ja unsere Kosenamen füreinander benutzen, aber vielleicht ist das doch zu früh. Wir haben als vorletzte Folge heute ein schönes
E-Commerce-Thema. Folge?
Ja, vorletzte Folge.
Aber für dieses Jahr.
Für dieses Jahr, korrekt. Ja, das wäre jetzt ja sonst, da haben wir uns alle schockiert.
Keine Panik, ey.
Da haben wir alle schockiert. Nur die vorletzte Folge für dieses Jahr. Keine Sorge, im neuen Jahr geht es dann auch wieder rund. Und wir haben nochmal ein schönes E-Commerce-Thema dabei, angelehnt an die letzte Woche, wo wir auch schon sehr tief ins E-Commerce eingestiegen sind mit der Filternavigation. Und zwar wollen wir mal einen Überblick geben über Product Grids in den Suchergebnissen. Was das eigentlich ist, was das bedeutet, wie man da reinkommt, wie man das trackt. Weil für Online-Shops das einfach ein extrem wichtiger Bereich ist, um Aufmerksamkeit zu ziehen. Und Product Grids ziehen einfach deutlich mehr Aufmerksamkeit als so normale blaue Links. Deswegen, bevor wir jetzt zu tief einsteigen, lass uns erstmal ganz kurz abholen, wie üblich, was ein Product Grid eigentlich ist in den Suchergebnissen. Hilf uns da mal.
Ja, so vereinfacht gesagt ist ein Product Grid eine Art Produktraster auf den SERPs in der Google-Suche. Und normalerweise werden da erstmal bis zu 8 Produkte angezeigt. Man kann das Ganze dann noch mit mehr Produkte, ist so ein Button mit mehr Produkte anzeigen oder weitere Produkte anzeigen. Damit kann man das dann erweitern und klappt das Raster auf und man sieht dann noch mehr Produkte zu der Suchanfrage, zu der ursprünglichen. Und das ist im Endeffekt schon eigentlich alles. Also das ist ein Raster, das 8 Produkte anzeigt und man selber erweitern kann und dementsprechend dann noch mehr Produkte angezeigt werden von verschiedenen Websites beziehungsweise von verschiedenen Händlern / Anbietern. Wenn man dann auf so eine Produktkachel, auf so eine einzelne Produktkachel klickt, dann öffnet sich so eine Art Pop-up, kann man sagen, wo man dann nochmal weitere Infos zu dem Produkt sieht. Man sieht dann unter anderem Infos zum Produktname, zu den Bewertungen, zum Preis, wer das alles anbietet, welche Farben es beispielsweise für die Produkte gibt oder andere Produkteigenschaften, die da relevant sind. Und ganz unten drunter sieht man dann auch noch weitere Links. Meistens sind es irgendwie Seiten wie Ideale und Amazon, in meinen Beobachtungen jedenfalls. Und man sieht auch zusätzlich zum Beispiel die Rezensionen zu dem jeweiligen Produkt.
Es ist also im Prinzip ein SERP-Feature, das uns angezeigt wird, basierend aus 8 Bildern im quadratischen Format, wenn ich das korrekt im Kopf habe. Und wenn wir auf ein einzelnes draufklicken, sind wir noch nicht auf der Seite. Das heißt, wir dürfen hier nicht vergessen, dass wir den in Anführungszeichen Nachteil oder einfach das Verhalten haben, dass 2 Klicks notwendig sind, um von diesem Product Grid auf die Seite zu kommen, auf der dieses Produkt dann ist. Und diese Product Grid Features werden bei E-Commerce-Suchanfragen, also bei kommerziellen Suchanfragen angezeigt und nicht immer an der gleichen Stelle. Nein. Also das ist nicht immer so, dass es dann ganz oben steht oder an der zweiten Stelle oder an der dritten. Das ist wirklich, ich will nicht sagen random, weil Google mit Sicherheit einen Grund hat. Die Algorithmen haben einen Grund, warum dieses SERP-Feature jetzt dort angezeigt wird. Aber für uns wirkt es random, weil wir nicht wissen, was diese ganzen Faktoren dahinter sind. Deshalb ist es mal dort und mal dort.
Genau, was man sagen kann, also nur mal kurz eine Klammer auf, das Product Grid, auch wenn es jetzt gerade irgendwie gefühlt in jedem Podcast hochploppt, natürlich jetzt auch bei uns, ne, wir wollen ja auch das machen, was andere machen.
Das machen, was für dich relevant ist, lieber.
Genau. Wir wollen mal unseren Take, weil ich wurde tatsächlich auch schon öfter mal darauf angesprochen, was denn mein Take daraus ist, wie ich das Ganze sehe. Und deswegen wollten wir es unbedingt auch mal im Podcast so ein bisschen diskutieren. Das Product Grid gibt's nicht erst seit diesem Jahr und nicht erst seit gestern. Das gibt's schon eine ganze Weile, vor allem im Englischsprachigen Raum, aber auch im deutschsprachigen Raum gibt es das schon eine gewisse Zeit. Das kommt jetzt immer mehr und verstärkt. Und was man dazu sagen muss zum Layout, es ist so, dass wir so gewisse Muster erkennen. Meistens werden Minimum 2 bis 3 normale Links angezeigt in der Google-Suche oder im SERP und dann kommt das Product Grid. Manchmal ist es auch nur ein Link und dann kommt das Product Grid. Es ist in der Regel nicht so, dass das Product Grid als allererstes angezeigt wird und dann kommen die typischen, in Anführungsstrichen, SEO-Links oder ganz normalen Links, sondern da kommen schon meistens erstmal so 1-2 Links und dann kommt das Product Grid. Und, was man dazu sagen muss, Mittlerweile ist es jedenfalls so, dass das Product Grid meistens mehrmals kommt. Das sind meistens 2 bis 3 Product Grids, also nicht mehr nur ein Grid. Dann ist es am Anfang der SERP, in der Mitte und nochmal am Ende der SERP, dass man da eben diese Product Grids angezeigt bekommt. Und oft kommt auch noch so eine kleine Box oder so ein kleiner Bereich, wo dann explizit nochmal so Händler wie Idealo, was sind denn die Wettbewerber da noch?
Diese Aggregatorenseiten eben, ne?
Genau, die Aggregatoren. Otto ist meistens dabei, billiger.de und ist meistens sogar mit einem Titel drüber Produktwebsites, also praktisch Aggregatoren, die meist kein eigenes oder nicht nur eigenes Inventar haben, sondern auch einfach nur aggregieren von irgendwelchen Online-Shops oder Anbietern und die das dann praktisch als Preisvergleichswebsite oder Preisvergleichssuche mit aufnehmen. Das kann man auch noch feststellen.
Richtig. Und was noch wichtig ist, was wir vielleicht am Anfang hätten sagen sollen, so ein Product Grid besteht nicht aus, also es bedeutet nicht, dass ein Produkt, wenn man da draufklickt, dass man dann den Link zu dieser einen Website hat, wo es dieses Produkt gibt, sondern Google spielt hier im Prinzip selber den Aggregator und zeigt dann ein gewisses Produkt an, also Wanderschuh von irgendeinem Adidas, keine Ahnung, wie die alle heißen, TXT4, sag jetzt, ich keine Ahnung, ob es das gibt. Und dieses Produkt wird dann angezeigt und wenn man da draufklickt, kommt eben dieses Pop-up, Overlay, Sidebar, Flyout, wie auch immer man das nennen möchte. Und dort sieht man dann die ganzen Shops, die dieses Produkt anbieten. Und man sieht, glaube ich, sogar die Preise. Das heißt, du hast im Prinzip direkt sogar einen Preisvergleich und kannst so zu diesen einzelnen Shops hinkommen. Und wenn du der Shop bist, ist es eben ganz wichtig, dass du da mit drin bist. Und wie gesagt, das heißt nicht, dass dann das Bild des Produkts im Product Grid direkt von dir kommt und das ist dein Product sozusagen, sondern es ist ein Produkttyp, ein gewisses Produkt und Google aggregiert dann die ganzen Seiten, auf denen es dieses Produkt zu kaufen gibt. Das ist einfach noch ganz wichtig. Es ist also nicht wie eine klassische, wie ein klassischer blauer Link in den Suchergebnissen, dass da deine Infos stehen, man klickt drauf und landet bei dir, sondern man sieht ein Bild für ein Produkt, klickt das Bild an, dann sieht man ganz viele Shops, die den anbieten, dann kann man auf einen dieser Shops klicken und kommt dort auf die Produktseite bei diesem Shop für dieses Produkt. So ist der Ablauf.
Genau.
Das darf man nicht vergessen, weil hier dann, wir werden nachher noch über das Tracking sprechen, aber weil hier das Tracking natürlich ganz wichtig ist, weil es kein einfacher Weg zu deiner Website ist über das Product Grid. Also es klingt cool, oh, wir sind im Product Grid, guck mal hier, mit großen Bildern ist man direkt sichtbar. Nee, das Produkt ist sichtbar, nicht dein Shop. Und vielleicht ist es auch gar nicht immer so gut, in diesem Product Grid nur drin zu sein. Vielleicht wäre es besser, in einem normalen blauen Link aufzutauchen, mit einem normalen Snippet.
Ja, da muss ich ein bisschen einhaken. Es kommt drauf an, was ich jetzt bei meinen Kundenprojekten bisher beobachten konnte, ist, dass die Klickraten schon sehr hoch sind, wenn man gut in dem Product Grid platziert ist, also auch in dem Flyout oder in dem Pop-up, das dann da aufploppt, wenn man auf ein bestimmtes Produkt klickt. Wenn man da gut platziert ist, dann ist es recht wahrscheinlich, dass man auch gut geklickt wird. Teilweise höher, teilweise auch weniger als die normalen 10 Blue Links. Da gibt es auch eine coole Untersuchung von Johannes Beuys von Systrix. Da kann man schon sehen, dass teilweise auch die CTR, die durchschnittliche auf dem Product Grid, deutlich geringer ist wie eine normale durchschnittliche CTR auf den SERPs. Aber das kommt immer so ein bisschen drauf an. Das kommt auf das Produkt drauf an, also in welcher Price Range man sich da bewegt. Ist das ein teures Produkt? Ist das ein etwas günstigeres Produkt, das man mal eben schnell kaufen kann oder kauft oder ist es was Teures wie so ein, keine Ahnung, Kaffee-Vollautomat, den man jetzt vielleicht nicht mal eben spontan in 5 Minuten entscheidet, den kaufe ich mir jetzt, sondern das ist ein längerer Kaufprozess. Also es kommt immer so ein bisschen drauf an. Definitiv, und das muss man schon mal sagen oder das kann man schon mal sagen, ist das kein SERP-Feature oder keine Funktion von Google, die extrem nachteilig ist. Auch wenn man sagt, na, aber dann haben ja tendenziell die Kategorien so in Zukunft das Nachsehen. Ja, es nimmt Traffic von den Kategorieseiten weg, beziehungsweise von den ganz normalen blauen Links sozusagen. Aber es shiftet den Traffic so ein bisschen hin zu den einzelnen Produktseiten, was wiederum Chancen bietet, etwas mehr Fokus auf die Produktseiten zu legen, die zu optimieren und die etwas auf Vordermann zu bringen, um eben darauf mehr Traffic zu leiten. Also man kann schon mal ganz allgemein festhalten vorab, dass es jetzt kein Feature ist, wo ich sage, boah, Ja, das ist ein bisschen ärgerlich für die Shops, weil die halt dadurch Traffic verlieren, sondern es wird nur so ein bisschen geschiftet.
Ja, lass uns darüber mal ein bisschen philosophieren, weil wenn wir da so drüber reden und ich dir da so zuhöre, dann kommt mir folgender Gedanke. Wenn ich jetzt ganz allgemein Wanderschuhe Herren eingebe bei Google, dann ist es ja eher ein Mid-Funnel, wenn nicht sogar Top-Funnel, eine Suche. Es ist ja definitiv kein Bottom-Funnel. Ich weiß noch nicht, welches Produkt ich will. Ich habe noch keine Details mit drin, wie wasserdicht oder ähnlichem. So, das heißt, eigentlich ist mein Search-Intent ja erstmal, mich umzuschauen. Jetzt zeigt Google ja für diese Suche trotzdem ein Product-Grid an. Nicht unbedingt weit oben, aber irgendwo wird eins sein.
Richtung Mitte wahrscheinlich, ja.
Das heißt, an sich verschiebt sich, beziehungsweise an sich versucht Google plötzlich in den Suchergebnissen zwei unterschiedliche Search Intents abzudecken. Zum einen die Suche nach Wanderschuhen, was gibt's da so? Und dann findet man die klassischen Blue Links und kann da draufklicken und kommt auf Kategorieseiten oder Collections bei Shops.
Ja, ja.
Auf der anderen Seite haben wir in den Suchergebnissen dann aber eine Box mit direkten Produkten, obwohl der Nutzer ja mit hoher Wahrscheinlichkeit gar nicht die Suchintention hat, einzelne Produkte schon zu finden.
Sagen wir es mal so, also ich sehe das so, dass Google, und sie werden da definitiv extensiv getestet haben, vor allem auch im englischsprachigen Bereich, und deswegen ist das Product Grid ja immer präsenter. Sie shiften so ein bisschen den Schritt von, okay, ich gehe jetzt auf eine Website und habe da eine Kategorieseite und schaue mir da die Produkte an, hin zu, okay, wir bieten teilweise so eine Art Kategorie direkt in den SERPs an und übernehmen praktisch diesen Part, was natürlich Online-Shop-Betreiber nicht ganz so geil finden, kann ich nachvollziehen. Ich finde es rein aus SEO-Sicht natürlich auch nicht ganz so hundertprozentig nur toll und nur positiv, aber nichtsdestotrotz ist es so, dass die Nutzer das ja auch irgendwie ein Stück weit gut finden, weil sie es auch nutzen und dementsprechend das ja auch immer präsenter angezeigt wird. Wenn das jetzt ein Feature wäre, was jetzt von den Leuten nicht gut genutzt wird, weil man merkt, okay, die Leute klicken dann trotzdem nur noch auf die Kategorieseiten, dann wäre das Feature vermutlich nicht so präsent, würde ich mal meinen, oder anders präsent. Was ich beobachten kann bei einem spezifischen Kundenprojekt von mir, ich muss ein bisschen kryptischer bleiben, weil ich nicht weiß, wie weit ich da was erzählen darf, aber bei einem Kundenprojekt merke ich schon, also das ist ein relativ generischer Produktbegriff für eine Oberkategorie, so wie du gesagt hast bei Wanderschuhen, nehmen wir mal an, das Wanderschuhe, dann beobachte ich bei dem Kundenprojekt trotzdem, es wird einerseits weiterhin die Kategorie geklickt und die rankt auch weiterhin gut, aber wir bekommen zusätzlich echt guten Traffic über die einzelnen Produktseiten in dem Product Grid. Es ist zwar noch relativ gering, muss man dazu sagen. Wir sprechen da von monatlich, keine Ahnung, 50 bis 100 Klicks. Aber die Klickraten sind recht hoch. Zwischen 20-30% durchschnittlich.
Und die Conversion Rates sind wahrscheinlich am Ende auch höher, weil es ein spezifischer Aufruf von der Produktseite ist.
Genau.
Oder? Also ist eher eine Frage. Ich hätte es jetzt angenommen, auf der anderen Seite könnten die natürlich auch niedriger sein, weil der Nutzer noch gar nicht nach einem spezifischen Produkt gesucht hat, sondern sich ja erstmal informiert und dann sagt, okay, ich klicke halt mal drauf und gucke mir die an. Wie ist da die Erfahrung? Also hast du da schon Daten zu, sagen wir so.
Bitte?
Hast du da schon Daten zu und genug Daten, dass du darüber da was sagen kannst zu?
Wir haben Daten, ich habe mir die auch angeschaut, aber ich würde jetzt sagen, das ist noch nicht genug, weil also gerade bei dem in Deutschland ist gerade noch erst im Kommen. Das Sortiment ist jetzt nicht riesig von dem Kunden. Deswegen, man müsste das mal gucken, über einen längeren Zeitraum mit einem größeren Sortiment, wie da sich die Klicks und die Nutzersignale verhalten. Aber ich würde sagen, teils. Also es ist so aktuell jedenfalls noch relativ durchwachsen.
Dann führt uns das ja super über zu dem nächsten Teil des Themas, worüber wir sprechen wollen, nämlich wie kommen wir da denn jetzt überhaupt rein? Was muss ich optimieren als Shopbetreiber, um da reinzukommen? Weil ich ja gar nicht spezifisch dann irgendwie eine Produktseite optimieren kann, wie ich das üblicherweise mache, weil das Product Grid ja gar nicht angezeigt wird in erster Linie nur, wenn dieses Produkt gegoogelt wird, sondern ja schon eine Kategorie gegoogelt wird. Wie schaffe ich es denn da rein mit meinen Produkten?
Ja, also wir fangen mal mit dem ganz Offensichtlichen an. Ne? Du brauchst natürlich einen Shopping-Feed über das Merchant Center. Das heißt, du musst das Merchant Center eingerichtet haben. und dementsprechend über einen Feed mit deinem Shop sozusagen verbunden haben oder deinem ERP, sodass du halt die ganzen Produktdaten dort in den Shopping-Feed implementieren kannst oder implementiert hast und das darüber dann ausgespielt wird. Dabei ist halt ganz wichtig, dass sämtliche Produktdaten richtig übertragen werden. Alle Daten, die du auf der Produktseite hast oder haben solltest, sollten natürlich auch dementsprechend dann in den Shopping-Feed oder in den Merchant-Center übertragen werden. Und zusätzlich ist es ganz arg wichtig, dass du alle relevanten Schema-Daten oder strukturierten Daten übergibst und die auch richtig übergibst. Ich habe es immer wieder, auch jetzt bei einem neuen Kundenprojekt aktuell, dass Daten fehlerhaft oder nicht vollständig sind. Da muss man ähnlich wie bei der normalen Search-Konsole sozusagen, muss man da darauf achten, dass man einerseits die Fehler behebt, beziehungsweise es gibt fehlende Daten, die dann einen Fehler hervorrufen, wie zum Beispiel der Name, sozusagen der Produktname, der fehlt, den Pricing, also den Preis musst du mit reinnehmen, auf jeden Fall in die strukturierten Daten. Ich schaue jetzt nochmal, wie es heißt. Das ist tatsächlich Price Currency, ist das Feld, das du praktisch unbedingt ausfüllen musst, und Name, also der Produktname. Und dann gibt's sowas wie Has Merchant Return Policy, also praktisch deine Versand.
Die Rücksendebedingungen.
Genau. Ja. Versand und Rücksende, was ist denn Policy?
Bedingungen.
Genau, Bedingungen, sowas. Was kostet das Shipping? Wann kannst du es zurückschicken? Und so weiter und so fort. Solche Sachen sind teilweise dann auch optional, die aber auf jeden Fall idealerweise ausgefüllt sind. Das heißt also, grob gesagt, musst du die strukturierten Daten richtig und vollständig übergeben. Das ist ganz arg wichtig, weil ansonsten Google damit ein Problem haben wird, beziehungsweise auch das Merchant Center dir Warnungen geben wird. Und wenn du da Fehler oder auch Warnungen hast, kann es dazu führen, dass das unter anderem dafür sorgt, dass du nicht mehr ganz so gut angezeigt wirst oder nicht häufig angezeigt wirst. Natürlich ist das nur ein Faktor von ganz vielen.
Und
was dazu sagen?
Wie ist es mit den Bildern? Weil die Bilder, die im Product Grid angezeigt werden, sind ja keine Bilder von Google, sondern sind am Ende auch wieder Bilder, die von einem Shop gezogen werden. Und wenn man es dann schafft, dieser Shop zu sein, hat man ja auch direkt wieder einen Vorteil. Weil dann in dem geöffneten Flyout, wenn man im Product Grid ein Produkt anklickt, man das Bild sieht, und wenn man das Bild anklickt, kommt man direkt auf den Shop, wo das Bild herkommt. Das heißt, man hat im Prinzip innerhalb von diesem Product Feed nochmal einen Vorteil.
Ja.
Das sind ja immer quadratische Bilder, die dort sein sollten.
Genau.
Sind es Bilder, die 1:1 von meiner Seite gezogen werden, wenn ich das als Produktbild auf meiner Seite habe, oder kann ich in den strukturierten Daten oder im Merchant Center ein anderes Bild, eine andere URL hinterlegen, weil ich vielleicht auf meiner Website nicht quadratische Bilder habe oder als erstes Produktbild immer jemanden ein Model mit drauf habe, und im Product Grid sieht man ja meistens eigentlich eher Sachen ohne Model. Wie ist da das Vorgehen? Wie funktioniert das mit den Bildern?
Also die Bilder, idealerweise nimmst du die Bilder, die auch wirklich direkt auf der Produktseite sichtbar sind, beispielsweise das erste oder das zweite Produktbild. Das sollte ein hochwertiges Bild sein, dementsprechend nicht zu groß, aber auch nicht zu klein von der Dateigröße beziehungsweise auch vom Format. Ne, wir werden auch hier die Ressourcen nochmal in den Shownotes verlinken. Also kannst du gerne nach der Folge, lieber Zuhörer, direkt in die Shownotes gucken und da dich dementsprechend informieren. Google hat das alles relativ gut dargelegt, die ganzen Vorgaben und Richtlinien, die verlinken hier noch. Ich würde immer empfehlen, tatsächlich auch das Bildmaterial von der Produktseite zu nutzen und jetzt beispielsweise nicht von der anderen Seite oder von weiter unten oder so, wo dann irgendwie nochmal ein Model drauf ist oder ein Model eben nicht drauf ist, sondern wirklich die Produktbilder nutzen, die über das Merchant Center zur Verfügung stellen und da eben versuchen, hochwertige Bilder zu finden, die das Produkt wirklich so zeigen, wie es ist. Das siehst du, wenn du zum Beispiel nach Kaffeevollautomat googelst oder beispielsweise LED-Lichterkette, da hatte ich mir auch ein Beispiel rausgesucht. Da ist es relativ gut, wenn man das Produkt tatsächlich direkt im Einsatz sieht und wenn es ein hochwertiges Produktbild ist, eben kein so billiges, gerendertes 3D-Bild oder so, sondern soll wirklich ein hochwertiges Bild sein, wo man genau das Produkt im Einsatzzweck sieht und dementsprechend auch auf der Produktseite gleich wiederfinden kann. Das ist ganz wichtig.
Das heißt, um es jetzt auf den Punkt zu bringen, Muss das Bild, das ich im Product Grid haben will, auf meiner Seite sein oder kann ich nochmal ein spezifisches Foto, ein anderes Bild hinterlegen im Merchant Center oder in strukturierten Daten?
Gute Frage. Da bin ich teilweise ein bisschen überfragt, weiß ich nicht, okay. Weil wir das immer so gemacht haben, dass wir tatsächlich das Bild genommen haben, im Merchant Center das hinterlegt haben, was es auch die praktisch auf der Produktseite zu finden ist. Und du hast ja auch dann die Datenquelle von der Produktseite.
Das hinterlegt man dann auch händisch. Das wird nicht einfach automatisch von der Produktseite gezogen.
Na, du hast, soweit ich weiß, die wird über den Feed gezogen. Genau, ich habe jetzt hier gerade mal so ein Produktfeed von einem Kunden offen. Also das ist schon, wird auch regelmäßig aktualisiert und da hast du deine Produktdatei und da sind praktisch alle Attribute so hinterlegt und das zieht es sich praktisch das Merchant Center. Und deswegen ist die Frage, ob das Bild überhaupt, ob du da überhaupt komplett anderes hinterlegen kannst. Also du hast natürlich eine URL. Du kannst es aus der Cloud oder auch direkt von einem Server hinterlegen und dann hast du die Produkt-URL und das legst du praktisch als Main Hauptbild fest, als Main-Product-Image. Und ich würde mal behaupten, es macht gar keinen Sinn, dass man da ein anderes nimmt, was jetzt nicht auf der Produktseite ist.
Definitiv. Aber ja. Macht ja auch Sinn, dass wenn man auf die Seite kommt, man das gleiche Bild sieht, wie das, was man in den SERPs gesehen hat. Vorausgesetzt natürlich, man hat es als Shop geschafft, dass sein Bild angezeigt wird und nicht irgendein anderes von einem anderen Shop. Dann hast du jetzt uns im Prinzip schon mal gesagt, was man alles machen muss, damit die Chance besteht, dass man da reinkommt. Aber was müssen wir denn jetzt machen, damit wir die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass wir da reinkommen? Weil wir wissen ja, SEO spielt da Wahrscheinlichkeiten.
Ja.
Was können wir denn tun, damit wir für Wanderschuhe mit einem unserer Produkte in dem Feed erscheinen?
Ja, ich würde mal sagen, in der Folge machen wir das jetzt mal so ein bisschen gröber. Ne? Man kann da in die einzelnen Faktoren, gibt es ein paar coole Studien dazu, vor allem von Brody Clark, der da sehr, sehr viel drüber schreibt, auf LinkedIn, auf seinem eigenen Blog. Es sind schon viele Sachen, die halt extrem ineinander reinspielen, sich gegenseitig beeinflussen. Grob gesagt kann man sagen, man muss einerseits die Produktseiten optimieren. Das heißt, ich muss für einen guten, möglichst exakt Product Match Titel sorgen, also wirklich so, wie das auch oft gesucht wird. So entsprechend ist auch mein Produkttitel auf der Produktseite, damit man eben die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die Relevanz von Google extrem hoch eingestuft wird. Ich muss allgemein die Produktseite so optimieren, dass sie eine gute UX bietet, die Leute darauf gerne das Produkt sich anschauen. Ich brauche hochwertige Produktbilder. Ich brauche alle technischen und sonstigen Infos über das Produkt, sollten auf der Seite zu finden sein und dementsprechend auch in den Schema oder in den strukturierten Daten wiederzufinden sein. Das sollte also ein homogenes Bild bieten. Es hilft allgemein, wenn ich auch sichtbar auf Google bin, mit meiner Webseite, mit meinen Kategorien und Produktseiten und wenn ich zum Beispiel auch Produktbewertungen habe zu dem Produkt und aber auch ich als Händler, das hilft auch immer, da sichtbar zu sein beziehungsweise für Produktbewertungen zu sorgen. Und ich kann das Ganze auch pushen, indem ich zum Beispiel über einen guten Ratgeberbereich den ganzen Top-Funnel ein bisschen mehr abdecke, auf meine Produktseiten verlinke und einfach Google zeige, hey, da ist Bewegung dahinter, ich mache was für meine Produktseiten und ich sorge einfach für eine gewisse Sichtbarkeit und übertrage auch das Ganze ins Merchant Center über den Shopping Feed beziehungsweise über den Merchant Center Feed, über die strukturierten Daten, sorge für ein gutes Crawling und für eine gute Indexierung. Es ist im Endeffekt mehr oder weniger, kann man sagen, einfach die gute alte SEO-Arbeit, aber so ein Stück weit noch einen Schritt weiter über praktisch gute strukturierte Daten und Co., um einfach da für eine gewisse, für eine gewisse Basis zu sorgen, dass einfach auch das Ganze technisch gesehen, nicht nur Content, sondern auch technisch gesehen 1A ist, damit Google dann sagt, okay, ihr seid dafür praktisch eligible, man spricht davon auch Eligibility, dass man praktisch da die Anforderungen erfüllt, um ins Product Grid reinzukommen.
Genau, das bezieht sich jetzt ja im Prinzip dann auf Suchen, die sich auf ein gewisses Produkt beziehen. Bei Suchen, die sich auf eine Kategorie beziehen, zum Beispiel jetzt Wanderschuhe, haben wir wahrscheinlich am Ende die gleichen Kriterien, die mir jetzt logisch im Kopf reinkommen, wie wir brauchen eine ordentliche Filterstruktur, wir brauchen eine ordentliche URL-Struktur, wir brauchen ordentliche Breadcrumbs auf der Seite. Wir brauchen eine saubere interne Verlinkung, damit Google weiß, Produkt X gehört in Kategorie Y.
Genau.
Damit es Sinn macht, für Kategorie Y dieses Produkt im Product Grid anzuzeigen. Da gibt's wahrscheinlich keine, wie die SEOs immer so gerne sagen, wenn sie auf LinkedIn posten, die geheimen Tricks, damit man endlich ins Product Grid reinkommt. Am Ende ist es einfach eine saubere technische SEO-Struktur und eine saubere Nutzerführung, die auf der Website dann im Umkehrschluss auch wieder hilft, in die Product Grids für Kategoriesuchen reinzukommen.
Genau, ja, und wie gesagt, was ich beobachten kann jetzt aus meinen eigenen Tests in Anführungsstrichen oder auch mit der Arbeit mit meinen Kundenprojekten aktuell, ist halt tatsächlich, man muss schon den Anspruch haben, eine gewisse Brand Awareness zu erreichen, beziehungsweise auch natürlich die Marke zu pushen. Gutes Beispiel für LED-Lichterkette ist die Seite LEDs, also leds.de. Da hatte ich mal auch was vor die Tage auf LinkedIn veröffentlicht. Die machen das Ganze sehr gut. Das ist ein relativ nischiger Online-Shop für alles rund um LED-Lichter und Lichterketten vor allem. Und die schaffen es auch immer wieder in dem Product Grid relativ prominent und transparent aufzutauchen, obwohl da sehr viel Amazon und Idealo unterwegs ist. Und was die machen, ist halt auch gutes On-Page-SEO, Themenfokussierung, versuchen das ganze Topic, zum Beispiel jetzt hier LED-Lichterkette, in einem richtig guten Topic-Cluster im Shop abzubilden, also auch wirklich die Clusterstruktur, nicht nur jetzt Ratgeber, sondern vor allem auch auf den Shop bezogen, eine richtig gute Kategorie-Clusterung anzubieten, das Thema nischig aufzubauen und dann auch umfänglich abzudecken in dem Shop, also jetzt nicht Ratgeber, sondern im Shop. Gibt es auch ja, Topic-Cluster, wie du es auch im Ratgeberbereich hast. Und dementsprechend einfach richtig gutes SEO zu betreiben, versuchen, als Marke wahrgenommen zu werden, nicht nur auf das Thema SEO zu setzen, sondern auch natürlich andere Kanäle richtig gut aufzusetzen, eventuell auch den zusätzlichen Weg über Amazon zu gehen, was auch LEDs zum Beispiel macht. Oder die Seite letzleds.de. Die machen das ganz gut, weil sie auch auf Amazon, soweit ich das gesehen habe, vertreten sind. Ja. Und man muss tatsächlich sagen, außerhalb dieser Merchant Center strukturierten Datenbubble ist es tatsächlich nach wie vor eine richtig gute SEO-Arbeit, aber natürlich verstärkt auf die Produktseiten bezogen. Das kann man eigentlich mehr oder weniger sagen. Und ich sehe es, ist auch ein, kommt jetzt so ein Bullshit-Bingo-Wort, wie das ist so ein Mindset-Thema auch, finde ich, zu sagen, hey, okay, wir sollten jetzt in den Köpfen unseres Unternehmens, der Leuten, die da dahinter sind oder auch mit den Dienstleistern, wir sollten das in die Köpfe der Leute bekommen, dass wir nicht nur Kategorien optimieren und da den Fokus drauf legen, weil da eben oft das meiste Suchvolumen liegt, aktuell jedenfalls noch, sondern wir sollten uns da das Mindset so shiften, dass wir sagen, wir legen auch in Zukunft einen größeren Fokus und einen größeren Wert auf die einzelnen Produktseiten. Auch wenn vielleicht da jetzt nicht so krass nach den einzelnen Produkttypen gesucht wird, das kommt immer auf die Branche an. Ich habe zum Beispiel auch einen Kunden, da ist es extrem krass auf die Produktseiten, weil da eben einzelne Produkttypen gesucht werden und gegoogelt werden, wenn es nach bestimmten Teilen oder so geht. Aber man sollte das allgemein, auch wenn man jetzt eher den Fokus auf die Kategorien gelegt hat in der Vergangenheit, sollte man sich zukünftig eher darum kümmern, auch die Produktseiten gerade zu ziehen, auf Vordermann zu bringen und eben da über den Shopping-Feed bzw. den Merchant Center eben ein sauberes, homogenes Bild zu erschaffen, das dann praktisch auch Google wieder honoriert, indem sie dich mehr und mehr auch in die Product Grids mit reinnehmen.
Also, lieber Zuhörer,
Mindset wird schwierig.
Ich wollte gerade sagen, Mindset shiften. So. Bullshit-Bingo on point. Also, am Ende ist es einfach wichtig, das übliche SEO zu machen. Mal ganz vereinfacht gesagt. Da gibt es keine geheimen Tricks. Es gibt nie im SEO irgendwelche geheimen Tricks. Es sind immer die Sachen, die alle wissen, die man tun muss. Es ist am Ende eine Sache, das macht man es, zieht man es durch und wie gut zieht man es am Ende durch.
Genau.
Und wenn du da dann anfängst, dein Mindset zu shiften und zu den Produktseiten zu gehen, wenn du die oder wenn dein Team die optimiert, priorisier. Geh dort erstmal eine Liste der Produkte durch, wenn ihr irgendwie eure Excel-Tabellen, Notions, Notion-Boards, whatever habt, priorisiert dort die Produkte, weil man kann nicht 20.000 Produkte optimieren. Das geht gar nicht. Muss man auch definitiv nicht.
Definitiv nicht.
Ich würde da ganz pragmatisch vorgehen. Wir bleiben bei unserem Beispiel. Wenn wir Wanderschuhe in unserem Shop haben, würde ich gucken, welche Produkte werden von Google für Wanderschuhe im Product Grid angezeigt. Und dann sind da vielleicht 8 Produkte. Wenn ich auf mehr laden klicke, sind nochmal 8. Und dann gucke ich, welches von diesen 16 Produkten habe ich. Und dann sind da vielleicht 5 Stück, die ich in meinem Shop habe. Dann optimiere ich erstmal die und lasse alle anderen 20, die ich habe, die auch Wanderschuhe sind, lasse ich erstmal liegen. Weil wir können nicht alles gleichzeitig machen. Und da würde ich einfach wirklich komplett pragmatisch vorgehen. Guck, was Google eh anzeigt und dann versuch damit reinzukommen, statt zu denken, wenn ich jetzt noch ein weiteres Produkt optimiere, bin ich so gut, dass Google dann dieses Produkt wegen mir im Product Grid anzeigt. Vielleicht bist du so gut, vielleicht hast du Glück, aber meistens ist es einfacher, den Wagen an das Pferd zu hängen, das schon läuft, ne? Und nicht ein neues Pferd ins Rennen zu schicken. Deswegen priorisier dort. Selbst mit dem Team ist es unmöglich, 20.000 Produkte zu optimieren. Und lass uns dann zum Abschluss noch, wir wollen ja erstmal so einen Überblick machen, ohne zu tief in die einzelnen Felder der Product Grids einzusteigen. Lass uns zum Abschluss nochmal kurz drüber sprechen, wie man das Ganze denn tracken kann. Wir haben ja in der Google Search Console eine extra Ansicht dafür, einen extra Reiter.
Genau.
Aber wie kann ich das dann zum Beispiel auch verknüpfen mit einem Tracking des Umsatzes? Weil im E-Commerce mehr als auf jedem anderen Website-Typ ist es ja wichtig und auch möglich, Umsatz zu tracken und woher dieser Umsatz kommt. Wie kann ich denn und kann ich Umsatz tracken, der spezifisch aus Product Grids kam?
Ja, jein, ja, du hast also über die Möglichkeit auch über GA4 ganz normal den Umsatz dann zu tracken. Es gibt so Parameter, die auch Google mittlerweile relativ transparent oder relativ prominent immer an die URLs hängt, um John Müller hat gesagt von Google, das dient einfach zum besseren Tracking und zur besseren Übersicht von eben diesen Product Grids oder Shopping-Ergebnissen. Ist jetzt die Frage, also wenn du die Kategorie oder so die Seite ganz normal über Google teilweise über die Links öffnest, hast du auch diesen Parameter, der eigentlich für das Shopping gedacht ist und fürs Merchant Center dient, hast du irgendwie auch bei vielen normalen Links mit drin. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob das aktuell jedenfalls schon die endgültige Lösung ist. Du hast es aber natürlich schon die Möglichkeit, das Ganze auch über GA4 zu tracken dementsprechend.
Darf ich da kurz reingrätschen? Wie kann man das denn tracken? Also gibt es spezielle URL-Parameter? Die Frage stelle ich jetzt, während ich nebenher mal aufgeklickt habe, was so für URL-Parameter drangehängt werden. Und das ist unterschiedlich. Manchmal werden welche drangehängt, manchmal hängt als UTM-Medium CPC mit dran, obwohl es ja gar nicht CPC ist, sondern organisch. Also wie kann ich das dann in Google Analytics 4 tracken? Also ich brauche jetzt natürlich keine Schritt-für-Schritt-Anleitung, sondern nur irgendwie mal so einen Stichpunkt, weil über UTM-Parameter ist es offensichtlich nicht möglich. Außer ich verstehe da was nicht, aber die Links sind alle unterschiedlich. Die haben mal einen UTM-Parameter dran hängen, mal nicht.
Ja. Ich müsste jetzt nochmal gucken. Ich finde es jetzt, beziehungsweise ich habe jetzt GA4 nicht richtig offen. Aber es gibt einen Punkt bei der Filterung. Gerne, wenn da jemand noch mehr weiß. Ich habe da nämlich spontan das nicht genau im Kopf. Aber soweit ich weiß, hast du im Bereich Filter und du kannst da die Dimension rausfiltern und dann kannst du Organic Shopping machen. Das müsste der richtige Punkt sein. Ich glaube, es heißt Organic Shopping, wo du dann sehen kannst, ne, was ist denn die, also einerseits das Organic Shopping Feed oder das ist ein Produkt, die kostenlosen Produkteinträge auf Google, wenn du im Bereich Shopping reingehst. Aber ich glaube, soweit ich es richtig weiß, ist auch dafür da, dass eben über diese organische Suche dann die Shopping-Ergebnisse auch da mit über das Product Grid angezeigt werden. Da müsste ich aber nochmal gucken. Das weiß ich jetzt spontan ehrlicherweise nicht 100%.
Macht auch gar nichts. Ich musste auch dazu sagen, wir haben heute gesagt, wir machen eine Übersicht über Product Grids und ich stelle hier teilweise schon wieder Fragen, die sehr detailliert reingehen. Deshalb, das liegt jetzt nicht dran, dass Yannick das nicht kann, sondern es liegt einfach daran, dass es als SEO so viele Themen gibt, über die man sich informiert halten muss und bei jedem Tool muss man woanders klicken und es heißt anders. Und wir haben gesagt, wir machen einen Überblick. Deshalb, ich habe ihn jetzt gerade hier so ein bisschen in die Pfanne gehauen.
Ja, alles gut, alles gut.
Alles der brutzelt jetzt so ein bisschen vor sich hin.
Nee, ich habe es jetzt gerade selber noch gesucht. Ich finde es jetzt aber gerade nicht. Was wichtig ist.
Wir haben ja gesagt, wir machen nochmal detaillierte Folgen zu verschiedenen Teilen des Product Grids. Und da werden wir dann natürlich auch eine spezifische Folge im neuen Jahr machen zum Thema, wie man das dann tracken kann. Weil es dann natürlich auch unterschiedliche Möglichkeiten gibt, ne? Also wir können Klicks tracken, wir können Impressions tracken über die Google Search Console, wir können dann eben aber auch direkt definiert den Umsatz tracken über verschiedene Wege in Google Analytics 4 und auch diese, ich weiß nicht mehr, wie das Tool heißt, das du mal genannt hattest, das viele Online-Shops nutzen für E-Commerce-Tracking.
Klar oder...
Genau,
das also meine klar, ich. Also klar, K-L-A-R oder es gibt auch Trazify. Da weiß ich aber nicht, ob man das aktuell schon tracken kann. Da würde ich mich.
Das gucken wir dann alles noch nach im Bezug dann auf die kommende Folge. Auf jeden Fall ist es wichtig zu wissen, du kannst es tracken. Du kannst die Klicks tracken. Hat Yannick vorhin ja auch seinen Use Case schon geschildert. Du kannst die CTRs tracken. Das heißt, du siehst, ob du in den Product Grids drin bist und du siehst, ob Leute da klicken. Und das ist ja schon mal der erste wichtige Schritt.
Auch genau, bevor du jetzt weitergehst, also wie gesagt, die Performance kannst du beispielsweise in der Search Console sehr, sehr gut tracken. Da gibt es nämlich den Bereich, den Shopping-Tab, heißt auch Shopping, und dann gibt es drei verschiedene Sachen. Früher war das anders aufgeteilt, da war das nicht so toll. Da konnte man nämlich nicht so gut zwischen Shopping-Einträgen und Händler-Einträgen beziehungsweise Product-Snippets unterscheiden. Und jetzt hast du wirklich drei Bereiche. Die Produkt-Snippets, also die kostenlosen, die Rich Snippets sozusagen, was die Produkte angeht. Das sind die Produktsnippets. Du hast die Händlereinträge, also Merchant Listings. Das ist tatsächlich das Produktgrid, also die Produkteinträge in dem Produktgrid. Das sind die Händlereinträge. Und du hast den Shopping Tab Einträge, also das Google Shopping, wo du oben hast, ne, bei Einkaufen, in der Google Suche. Wie heißt es nochmal?
Ja, diese Tabs da oben, Shopping, wo du genau. Bilder umschalten kannst oder Maps oder eben
Produkte.
Bei Commerce.
Genau, dann kannst du da wirklich auf den Reiter oben gehen, kannst du auf Produkte gehen und dann hast du all das, auch die organischen Produkteinträge und die Product Grids. Und das sind die Shopping-Tab-Einträge. Aber das Wichtige für uns in dem Fall für die Product Grids sind die Händlereinträge. Und da kannst du sehen, welche sind ungültig, welche sind gültig, woran liegt's. Du kriegst auch Tipps, wenn irgendwelche Elemente fehlen, die optional sind. Kannst du auch sehen, okay, welche Elemente kann ich denn in Zukunft nutzen, um die Darstellung zu verbessern, in Anführungsstrichen. Und du kannst das Ganze natürlich auch im ganz normalen Leistungsbericht filtern mit einem Filter, dann Darstellung in der Suche, dann gehst du auf Filter und kannst dann darauf filtern mit Rezensionssnippets, Produktsnippets oder eben auch die Händlereinträge. Und dann siehst du, okay, wo wirst du wie in den Product Grids geklickt und angezeigt, also Impressions, ganz normal, wie du auch deine normalen Seiten da in der Google Search Console tracken kannst.
Ich glaube, dann haben wir erstmal einen guten Rundumschlag, ne?
Ja.
Dann haben wir drüber gesprochen, was es ist, wie man reinkommt, haben ein bisschen philosophiert, haben kurz über das Tracking gesprochen. Wie gesagt, wir werden da nochmal detailliert drauf eingehen, aber hätte keinen Sinn gemacht, detailliert auf einzelne Schritte einzugehen, bevor wir nicht mal einen Rundumschlag einfach machen, um alle abzuholen. Nicht jeder ist da so tief im Thema drin. Vielleicht startest du gerade mit deinem Online-Shop und kennst es noch gar nicht. Vielleicht hast du einen und fragst dich schon immer, wie komme ich denn da eigentlich rein? Oder du nutzt einfach Google und suchst da selber manchmal und bist der Konsument und denkst dir so, spannend, weil wir SEOs haben ja immer unsere Berufskrankheit, dass wir privat irgendwas suchen und dann sehen wir, ach krass, hä, wieso sind die da drin? Oh, wie haben die das denn da reingeschafft? Hä, was ist das denn, was Google da macht? Ja. Zumindest mir geht's so, ich weiß, dir geht's auch so, Yannick, dass man immer, egal was man tut, ob das gerade Weihnachtsgeschenke auf dem letzten Drücker suchen ist für die Eltern oder was auch immer ist, man guckt immer drauf und denkt sich so, Google, I see what you did there, oder what the hell is going on? Das ist immer so eine Mischung. Jetzt weißt du Bescheid. Und im neuen Jahr gibt's dann weitere Folgen zu diesem Thema mit mehr Details. Aber dieses Jahr gibt's noch eine weitere Folge in der nächsten Woche, in der Yannick und ich mal drüber sprechen. Nicht über Trends, haben wir explizit uns vorgenommen. Alle sprechen ja gerade über Trends, aber wir sind da nicht so die Freunde von. Weil erstens Trends im SEO eigentlich kein guter Weg sind, um SEO zu machen, weil ein Trend ist noch nicht etabliert und wenn es nicht etabliert ist, macht es wenig Sinn, das Risiko auf sich zu nehmen, dafür irgendwie zu optimieren oder irgendwas zu ändern. Außerdem haben wir seit Jahren die gleichen Trends, die nie eintreten. Hashtag Voice Search. Der Running Gag der SEO-Branche. Aber trotzdem gibt's immer wieder Leute, die jedes Jahr wieder posten, nächstes Jahr Voice Search, dicker SEO-Trend, du musst da drauf optimieren, sonst gehst du unter. Ja, wir warten immer noch drauf, seit 8 Jahren, dass es wirklich passiert. Auf jeden Fall wollen wir nicht über Trends sprechen, sondern wir werden nächste Woche uns austauschen darüber, wie wir planen, im nächsten Jahr in unseren SEO-Bemühungen vorzugehen. Da geht's gar nicht um Trends, da geht's gar nicht darum, was wir denken, was passiert in erster Linie, sondern es geht darum, wie wir uns unsere Workflows vorstellen. Und ja, es wird sich nicht so viel ändern, das können wir schon spoilern. Aber bestimmt ist trotzdem noch das ein oder andere Nugget mit drin. Außerdem reden wir über unsere Workflows und das ist immer sehr interessant. Alles klar, Yannick schreibt mir gerade, jetzt ist aber gut. Dann halte ich den Stapel.
Du spoilern, eigentlich direkt weitermachen mit der Folge.
Dann machen wir die Folge direkt weiter. Nee, ich brabbel mir ja gerade einen weg, du hast recht. Ich mache den Schnabel zu. Danke fürs Zuhören. Hinterlass wie immer gerne einen Kommentar, ein Abo, eine Bewertung, schreib uns eine E-Mail. Ja, du weißt es ja, Yannick lacht mich schon wieder aus. Yannick, du hast wie immer die letzten Worte. Mach's kurz.
Jetzt ist ja gut mal hier, ne, du kleine Schwabbeltante. Ja, also die letzte Folge wird cool, vor allem, weil sie auch an Heiligabend kommt, das wollte ich nochmal sagen. Also es ist wirklich am Heiligabend nochmal, wenn du irgendwie gerade noch das Essen vorbereitest oder irgendwas
backst. Ja, Yannick, jetzt red doch nicht so viel.
Okay, tut mir leid. Da freue ich mich drauf, dass wir nochmal so eine kleine philosophische Folge, würde ich es jetzt mal nennen, haben zum Abschluss. Und an dieser Stelle wollte ich mich schon nochmal bedanken, falls ich das in der letzten Folge vergesse.
Gerne.
Für die treue Zuhörerschaft, ne, da wächst ja jetzt weiterhin der Podcast. Wir kriegen immer tolles Feedback von euch. Das freut mich ungeheim. Und ja, ich freue mich auf die letzte Folge und dann starten wir auch richtig wieder durch im neuen Jahr und mit spannenden Folgen, neuen Gästen. Wir haben auch schon den ersten Gast geplant. In diesem Sinne, bis zur letzten Folge.